Tag falsche Reihe.
Gut, also gleich noch kurze Vorstellung. Zu meiner Seite noch ein bisschen mehr. Ich wohne im Moment an zwei Orten. Ich bin in Richigen daheim und in Hadera. Hadera ist eine Stadt in Israel. Das ist meine Frau, die dort lebt. Ich habe vorhin etwas erzählt von meiner ersten Freundin, die dann meine Frau geworden ist. Wir waren 22 Jahre geheiratet und er ist das leider auseinandergegangen. Und ich bin wieder verheiratet mit der Erika, die in Israel lebt. Ich bin vor 3 Wochen zurückgekommen, bin vorher 5 Wochen dort gewesen. Gerade in dieser Zeit, die es da so hat gerebelt. Und ihre Tochter ist jetzt zum Beispiel gerade im Militär und erlebt eigentlich eine sehr eine schwierige Zeit, gerade Phase, wo sie dort Checkpoints-Arbeit macht, wo Palästinenser nach Israel gehen arbeiten. Und sie ist als 20-Jährige verantwortlich, dass da Leute rein und raus gehen. Und es ist eine richtige schwierige Stimmung. Arbeite ich in der Vineyard Bern zu 50% noch bis Ende dieses Monats in einer kleinen Baufirma, wo ich Buchhaltung mache. Und das reicht. Und ich habe noch eine kleine Anstellung bei Bejachat, die wir haben vor 12 Jahren Bejachat gegründet, mit 3 Gemeinden in Bern. New Life Bern, Vineyard Bern, Bewegung Plus Bern hat zusammen den Verein Bejachat gegründet. Und am Schluss vom Gottesdienst wüsste er genau, was das ist und was wir auch so machen. Ich habe 45 Minuten nach Programm und wir haben pünktlich angefangen. Ich kann immer einen Joke geben, wenn wir überziehen. Darum gehe ich zur Predigt. Ich mache so 2 Teile im Ganzen drin. Also einen Predigt-Teil, vor allem über einen Bibeltext. Und nachher würde ich noch gerne noch ein bisschen mehr erzählen von den Gemeinden vor Ort, von messianischen Gemeinden, arabischen Christen. Ich habe ein kleines Filmchen dabei, 10 Minuten Clip, wo du das dann noch ein bisschen kommentierst. Am Schluss gibt es noch eine Gebetszeit, gell? Obhacht das Programm, anschnallen. Ich möchte mit euch innerhalb von 20 Minuten durch die Geschichte von Israel durchgehen, ein paar so Punkte, also biblische Geschichte. Und möchte anfangen eigentlich mit dem... mit dieser Zeitachse, dass das euch vor Augen geführt ist. Wir lesen einen Text von Hesekiel. Der Hesekiel war ein Prophet. Nicht alle Propheten, die in der Bibel vorkommen, die Bücher haben bekommen, waren anerkannt vom Volk. Aber der Hesekiel war eigentlich einer, der vom ganzen Volk als Prophet anerkannt wurde. Und zeitlich hat er etwa 580 ab 580 zum jüdischen Volk geredet. Und das war eine Zeit, die eine sehr schwierige Zeit war. Nämlich dann war das Volk im Exil in Babylon. Ihr seid sicher alle sehr bibelfest. Aber das ist so der Tiefpunkt der ganzen Geschichte von Israel. Also wo sie als Volk aus dem Land gehen mussten. Zuerst das Nordreich Israel, zerstreut worden von den Assyrern, im ganzen Raum dort verstreut worden und dann auch Südreich, Juda und Benjamin ins Exil müssen nach Babylon. Und in dieser Krise dort, an dem Ort, wo eigentlich das Volk nicht hergehört hat, hat der Hesekiel zum Volk geredet. Und ein berühmtes Kapitel ist das Kapitel 36, wo sehr viel über Israel, wo wir auch heute davon können, zehren können, sagt. Lesen wir jetzt Teil davon.
Darum sagt zum Haus Israel: So spricht Gott der Herr. Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.
Ich möchte zu diesem Text ein paar Sachen rauspicken und kommentieren. Im Vers 22 heisst es, Gott handelt nicht um Israel willen, sondern um seines Namens willen. Und mir denke, das Ganze etwas Wichtiges, wenn man mit dem ganzen Israel-Thema unterwegs ist. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Manchmal ist das, geht es so romantisch zu und her und man denkt, gerade Christen, die manchmal Israel wirklich so auf ein Podium aufheben. Und in diesem Text kommt eigentlich klar zum Ausdruck, Israel ist eigentlich ein Instrument in Gottes Hand, dass die Völker, so wie wir das vorhin gesungen haben, ihn anbeten, weil sie sehen, wie er an Israel handelt. Also nichts von Romantik hier drinnen. Gott beklagt sich eigentlich über das Volk, das seinen Namen entweiht, überall, wo es hergegangen ist. Im Vers 24 steht, ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus anderen Ländern und bringe euch in euer Land. Israel, wenn immer man von Israel liest in der Bibel, es geht immer auch um das Land. Wir werden das noch sehen. Die Geschichte von diesem Volk, man kann sie nicht, überhaupt einfach nicht loslösen von diesem Land, wo Gott sie immer wieder hat hergebracht und so heute wieder herbringt. Es geht aber nicht nur um das Land, sondern Gott verspricht Israel eigentlich noch viel mehr als ein Land. Er sagt, dass er sie wird rein machen, Wasser über ihnen wird ausschütten, dass sie rein werden, dass ihr ein Herz von Stein, ein Herz von Fleisch wird, dass sie seinen Geist werden empfangen, dass sie das Gesetz aus eigenem Antrieb werden erfüllen. Und sie werden in ihrem Land wohnen und dann werden sie sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Also ich finde das ein gewaltiger Text und der so wirklich zusammenfasst, um was dass es in diesem Thema Israel eigentlich Gott geht. Wir reden von rund 4000 Jahren Heilsgeschichte, wo wir in der Bibel zurückverfolgen können. Hier nochmal der Hesekiel. Angefangen hat die Geschichte mit Israel eigentlich mit der Begebung, wo Gott zum Abraham hat geredet. Abraham, der erste Stammvater von diesem Volk. Abraham, Isaac, Jakob. Der Abraham hat etwa 2000 Jahre vor Christus gelebt. Und Gott hat ihm gesagt, zieh aus deinem Land und geh an den Ort, den ich dir zeigen werde. Und nachher hat er gefolgt und ist gegangen. Es geht ein bisschen schnell und in 500 Jahresschritten. Der nächste, wo man einfach so, wie sagt man, Top 3, wo man muss kennen aus der Bibel, die Geschichte Israel, ist der Moses. 500 Jahre später hat er das Volk aus Ägypten rausgeführt, wieder in das Land, das Gott ihnen hat geben wollte. Ihr kennt die Geschichte, wie Israel nach Ägypten ist gekommen, Hungersnot, der Jakob. Und die ganze Verwandtschaft ist runtergegangen. Aber schlussendlich war das nicht der Ort, wo Israel bleiben sollte. Der Pharao hatte seine Rolle gehabt. Aber der Mose ist schnell losgezogen mit dem Volk. Gott wollte, dass es schnell geht und das Volk einführen in das Land. Ungehorsam, 40 Jahre Runde gedreht, in der Wüste, aber schlussendlich sind sie dann in diesem Land angesiedelt, dort, wo sich die 12 Stämme haben niedergelassen. Israel hat dann als Volk dort gelebt Und hat, wir haben gestern im Seminar so ein bisschen andere Bibeltexte noch angeschaut. Israel wollte werden wie alle anderen Völker hatten Könige gehabt. Und sie haben sich beim Samuel beschwert, der ihr Prophet war, der Sprecher von Gott. Er hat gesagt, wir wollen einen König. Gott hat mitgeholfen, hat ihnen einen König gegeben, der Saul. Und nachher, ihr kennt die Geschichte, nicht so gut rausgekommen mit dem Saul, nachher der David und dann der Salomon. Wieder etwa 500 Jahre nach dem Moses. David und Salomon, das war die Blütezeit von Israel. Unter dem Salomon hat Israel eigentlich alles gehabt, was man sich als Nation wünschen kann. Frieden, Reichtum, Ansehen. Alle hatten Angst ringsherum. Haben nicht mehr angegriffen wie vorher. Der David hat alle Kriege gewonnen und alle haben gewusst, mit Israel lässt sich nicht scherzen. Und der Salomon hat so ein richtig grosses Reich aufbauen. Und man könnte so sagen, ja, das ist jetzt so das Beste. Und hier wollen wir bleiben. Aber eben 500 Jahre später, plus minus wieder, finden wir uns an dieser Stelle von Hesekiel. Und da ist ganz, ganz, ganz viel passiert zwischendrin. Da sind die ganzen Geschichten mit allen Königen. Einer top, der andere flop. Götzendienst. Alles, was Gott verboten hat. Dann ist wieder ein König gekommen, der es wieder geschafft hat. Ein paar Jahre ist es wieder einigermaßen gegangen. Nachher die nächste Krise. Und so sind die zwei Exil über Israel eigentlich gekommen als Gericht. Und wie gesagt, am Schluss nach Babylon eigentlich verbannt worden. Bevor sie nach Babylon sind, hat Gott schon gesagt, es wird so und so viele Jahre gehen, 70 Jahre. Und nachher werden sie dann wieder zurückkommen. Und die Prophetie da vom Hesekiel hat in das reingeredet. Oder es geht weiter in der tiefsten Krise, am Ort, am schlimmsten Ort, wo ihr eigentlich hergehört. Auch dort geht es weiter. Gott hat immer eine Zukunft. Und wenn wir dann wieder 500 Jahre vorgehen, kommen wir in die Zeit von Jesus. Und wie es eigentlich vorausgesagt war, sind die Juden zurückgegangen. Das sind die Geschichten von Nehemia, vom Wiederaufbau von Jerusalem. Und ein Teil von dem Volk, das in Babylon war, ist wirklich nach in die Region zurück. Es war ja dann nicht Israel. Und es hat wieder jüdisches Leben gegeben an dem Ort, wo Gott immer hat vorgesehen hat. Und so nach 500 Jahren wieder dort sein, und in diesen 500 Jahren sind sämtliche Grossmächte, sie haben eigentlich das Land immer wieder von Hand zu Hand übergeben im Kriegen. Also die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die Römer. Und zur Zeit von Jesus waren die Römer wieder an der Macht. Und die Juden, die dort gelebt haben, haben es manchmal ein bisschen besser gehabt und manchmal ein bisschen weniger gut. Aber sie haben gewusst, das kann es wohl noch nicht sein. Oder mit dem, was uns versprochen ist, mit dieser Geschichte. Und wir sind jetzt wieder im Land. Das kann es noch nicht gewesen sein. Und in dieser Zeit, wo Jesus näher ist gekommen, war eine extreme so Haltung und Erwartungshaltung da gewesen. Und die Leute haben gewusst, jetzt muss doch etwas passieren und haben eigentlich auf einen Messias gewartet. Und es hat so die verschiedenen, man sieht das ja im Neuen Testament, wo Jesus unterwegs war, hat so verschiedene Gruppen von Leuten gehabt, die eigentlich ihrem Volk beibringen wollten, wie man machen kann, dass der Messias jetzt endlich kommt. Die Pharisäer, die wollten das Gesetz einhalten, so gut, dass er endlich kommt. Die Essener zum Beispiel, die haben gefastet und gebetet, dass er endlich kommt. Die Sadduzäer, das waren so die Gemässigten, die haben sich eigentlich arrangiert mit den Römern und haben gesagt, okay, wir sind jetzt halt hier und geschehe, was soll. Und haben das eigentlich die Geschichte passieren lassen. Und dann hat es aber auch eine andere Gruppe gegeben, die Zeloten, die haben gesagt, jetzt müssen wir uns unser Reich halt irgendwie selber holen und haben gegen die Römer gekämpft. Und das waren so die Gruppen, die eigentlich alle gewusst haben, Gott will mit uns etwas machen und er will uns noch auch den Messias schenken. Jesus ist gekommen Und hat eigentlich die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt, die da rum waren. Und hat aber schlussendlich nach seinen 3 Jahren Wirkungszeit, wo so viele Wunder sind passiert und die Leute wirklich langsam sind, fragend worden, könnte es nicht doch er sein, ist dann die Geschichte eigentlich tragisch zu Ende gegangen. Er ist gekreuzigt worden. Und seine nächsten Leute haben gehofft, bis er ans Kreuz ist, dass er auch der Messias ist. Aber als er am Kreuz war, war eigentlich allen klar, das kann er nicht sein. Das ist nicht möglich, dass der Messias gekreuzigt wird. Erst nach der Auferstehung, als er sich ihnen wieder hat offenbart und alles hat erklärt, was er ihnen vorher schon gesagt hat, aber ihnen hat erklärt, was das bedeutet hat, dann ist es ihnen langsam wirklich klar geworden, wir leben in dieser Zeit, wo der Messias ist gekommen. Und das war eine gewaltige Erkenntnis für sie. Jesus hat sich ja 40 Tage nach offenbart eigentlich und immer wieder nach der Auferstehung allen erklärt, um was es geht. Und dann hat es in der Apostelgeschichte so eine Begebenheit, wo die letzte Szene ist, wo Jesus noch auf dieser Welt ist. Und jetzt tut noch die Geschichte, die ich bis jetzt erzählt habe, vergegenwärtigen, das ganze Auf und Ab, die ganzen Verheißungen, die Israel hat bekommen und die 3 Jahre, die Jesus mit den Jüngern hat gelebt. Und ihr Verständnis jetzt von ihm nach der Auferstehung, dass er wirklich der Messias ist. Und das ist das letzte Gespräch zwischen ihnen und Jesus. Als sie nun beisammen waren, auf dem Ölberg ist das gewesen, in Jerusalem, als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Also das ist die Frage, die die Juden dann alle hatten: Wann kommt unser Reich? Wann kommt das Reich für Israel, das du uns verheißen hast? Und natürlich, die jüdischen Jünger stellen ihm die Frage. Und er sagt ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich weiß nicht, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das für sie bedeutet. Das war eine enttäuschende Antwort, glaube ich. Weil die waren alle richtig heiß darauf, dass jetzt das Königreich für Israel kommt und dass nun die römische Besetzungsmacht hier zu sagen hat. Und dass endlich all das Gute passiert, wo das Volk darauf wartet. Und Jesus vertröstet sie eigentlich, so wie ich das interpretiere. Er sagt nicht, das ist eine dumme Frage oder um das geht es überhaupt nicht. Das sagt er eigentlich nicht. Er sagt ihnen einfach: Euch steht es nicht zu, die Zeiten und Fristen zu wissen, die Gott hat festgesetzt. Irgendwann macht Gott das schon noch, das, was ihr jetzt darauf hofft. Aber jetzt, im Moment, geht es um etwas anderes für euch. Der Heilige Geist wird kommen, ihr werdet Kraft empfangen und ihr sollt einfach Zeugen sein für mich. Hier in Jerusalem, drumherum, in Judäa und Samaria, bis ans Ende der Welt. Also total so der Fokus weg vom politischen Grossreich Israel auf das Reich von Gott, wo ein anderes Reich ist. Wo Jesus in dieser ganzen Zeit, wo er hat gewirkt, hat er nie über das Reich Israel geredet. Immer nur über das Reich Gottes. Also das ist Prioritätenordnung. Die Jünger haben das dann gemacht, erlebt und gemacht. Also Pfingsten erlebt und nachher sind sie rausgegangen, die ganzen Missionsreisen, wo dann sie passiert. Und der Paulus ist immer zu den Juden gepredigen. Und am Anfang ist eigentlich die Gemeinde, die man kennt, die Nachfolger von Jesus, das waren alles Juden gewesen. Oder fast alles, nicht ganz alles, aber fast alles. Also die erste Gemeinde war eine jüdische Gemeinde gewesen. Und die Juden, ist mal in der Apostelgeschichte, die Juden haben sich dann gefragt, langsam sind ein paar Nicht-Juden zum Glauben gekommen. Und da sind so Fragen gestellt worden: Ja, was machen wir jetzt mit diesen Nicht-Juden? Müssen die unser Gesetz anhalten? Werden die beschnitten? Und was, Wie gehen wir mit denen um? Jesus hat kurz vor seinem Tod hat er auch gesagt, dass Jerusalem wird zerstört werden und dass das Volk wieder vertrieben wird. Eigentlich auch wieder als Gericht, weil sie nicht haben erkannt, was Gott am Machen ist. Auf der Seite von der Gemeinde war es dann so, dass die Juden eigentlich überall, wo der Paulus her ist, go predigen, immer zuerst in die Synagoge, immer hat er dort eigentlich einen Schutt bekommen. Und dann hat er zu den Heiden angefangen predigen und dann sind immer, immer mehr Heiden zum Glauben gekommen. Heiden, das klingt so schlecht, einfach nicht Juden. Und die Gemeinde hat so, wenn man so eine Waage nimmt, von jüdisch ist sie zu nicht jüdisch geworden. Schlussendlich hat es noch ein paar jüdische Leute in der Gemeinde gehabt, aber die Mehrzahl ist eben eher sie Heiden gewesen. Vor allem im Römischen Reich. Der Kaiser Konstantin hat im Konzil von Nicea 325 nach Christus hat er das Christentum als Staatsreligion erklärt. Also das Römische Reich war dann christlich. Wir wissen, dass das nicht ganz so einfach ist, dass Glauben etwas zu tun hat mit persönlicher Beziehung zu Gott. Aber durch diesen Entscheid ist natürlich im Christentum eine riesige Tür aufgetan worden und die ganze Region ist dann christianisiert worden. Und das ist, glaube ich, für das Christentum sehr eine gute Bewegung gewesen. Was allerdings ist passiert ist, dass man eigentlich aus dem ganzen Glauben, das jüdische Element, hat eigentlich verbannt. Das ist dann auch hat auch damit zu tun gehabt, wie man Theologie gemacht hat. Also man hat eigentlich dann gesagt, die Ersatztheologie ist entstanden und man hat gesagt, durch das, dass die Juden Jesus nicht erkannt, abgelehnt haben, hat Gott eigentlich das Volk verworfen. Die Juden haben keine Bedeutung mehr, heilsgeschichtlich. Und darum ist der Glaube dann auch eigentlich ein nicht-jüdischer Glaube geworden. Es ist wie eine neue Religion geworden, das Ausleben von diesem Glauben. Und dieser Teil ist ein bisschen, oder nicht ein bisschen, ist ein tragischer Teil. Wir haben eigentlich etwas anderes aus dem Glauben gemacht, als es ursprünglich war. Es hat auch dazu geführt, dass die Juden eigentlich im Namen der christlichen Kirche verfolgt wurden, über Jahrhunderte. Jetzt in einem Zweiten Weltkrieg war das nicht offensichtlich die Kirche, die die Juden hat verfolgt, aber die Kirche hat sicher nichts dagegen gemacht. Und ja, die ganze Judenverfolgung ist eigentlich gegründet auf dem, dass die Christen die Juden haben, sage ich jetzt mal, auch verstoßen und ihnen abgesprochen haben, dass sie noch Gottes Volk sind. Also die ganze Tragik vom, wir können jetzt da nicht durch alles durchgehen, aber ihr könnt euch wirklich vorstellen, jüdische Leute heute die sagen, die Christen haben uns 2000 Jahre verfolgt. Warum sollten wir uns mit dem Christentum beschäftigen? Das ist Mainstream von jüdischen Leuten, ihr Denken. Und sie haben nicht Unrecht, also dass sie verfolgt wurden. Sie sollten sich trotzdem damit beschäftigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 6 Millionen Juden sind umgebracht worden, ist es dann so weit gekommen, dass der Staat Israel ist gegründet worden. Ich erinnere an die Stelle vom Hesekiel. Gott hat dem Volk versprochen, ich werde dich wieder zurückführen. Interessanterweise ist die ganze Geschichte, wie es zu dieser Staatsgründung ist gekommen, hat eigentlich nichts mit gläubigen Leuten zu tun. Also die ganze zionistische Bewegung war eine säkulare Bewegung, wo die Hälfte der Leute hat gesagt, wir brauchen einfach einen jüdischen Staat, dass wir als Volk überleben. Der kann irgendwo sein, in Uganda, in Paraguay, irgendwo. Aber schlussendlich war es eben gleich in Palästina. Und 1948 ist der Staat entstanden. Und seitdem umkämpft. Nach der Unabhängigkeitserklärung am Tag darauf, erster Krieg, Unabhängigkeitskrieg, x arabische Nationen, die Israel angegriffen und dann immer in 15, 20 Jahresabständen einen grösseren Krieg und bis heute einfach umkämpft. Vor 3 Wochen sind innerhalb von 10 Tagen 4'000 Raketen nach Israel geflogen, aus Gaza, umkämpftes Land. Etwas, was passiert in diesem Staat Israel, eigentlich so in den 70er Jahren, es hat immer, über die ganze Zeit, hat es immer ein paar jüdische Leute gegeben, die auch an Jesus glaubt. Es hat ganze Synagogen gegeben, die eigentlich messianische Synagogen waren, schon in den, um 1900 herum. Aber im Grossen und Ganzen ist eigentlich, in der Kirche hat es fast keine Juden gehabt. Und so in den 70er Jahren ist eigentlich weltweit quasi eine kleine Erweckung ausgebrochen unter jüdischen Leuten. Also klein, ganz kleine Erweckung. Aber es haben x Leute, die nach Israel sind, eingewandert, haben eigentlich eine Bekehrung erlebt. Und das war so die erste Pioniergeneration von Leitern, wo dann eigentlich eine messianische Bewegung in Israel entstanden ist. Ich zeige euch dann noch ein paar Zahlen zeigen, zu wie das heute aussieht. Aber man kann eigentlich sagen, so in den 70er, 80er Jahren hat es dann angefangen, dass Juden wieder den Messias eigentlich angenommen und auch dürfen jüdisch bleiben. Trotzdem, dass sie Jesus angenommen. Das ist ganz wichtig. Die messianischen Juden, es ist ihnen ganz wichtig, dass sie sich messianische Juden nennen und nicht Christen. Sie sind Juden, die den Messias erkennt. Und sie gehören noch zu dem Volk, das Gott im Alten Testament auserwählt hat und nicht verworfen hat. Also sie verstehen sich irgendwie als Erfüllung von den Sachen, die da im Hesekiel drin stehen. Reines Wasser über sie ausgossen, sie sind rein vor Gott, so wie wir in den neuen Bund hineingenommen worden sind. Das ist eigentlich eine Parallelstelle dazu, Jeremia 31. So wie wir, die Völker von überall, in den Bund hineingenommen sind und das dürfen erleben, was im Hesekiel beschrieben ist, haben das auch wieder jüdische Leute erlebt. Und von dem her ist es eine ganz spezielle Zeit, denke ich, jetzt so, was der Staat entstanden ist. Ich weiß nicht, ich kann noch... Vielleicht mögt ihr euch erinnern an den Text. Es hat so wie eine zeitliche Abfolge drin. Ich führe euch in das Land zurück und dort wird ich reines Wasser über euch ausgießen. Also ich bin überzeugt, es hat etwas damit zu tun, dass der Staat so ein Geburtsort ist, wo geistliches Leben darf kommen nach Israel. Das soll so sein in dieser Abfolge. Gut. Und jetzt komme ich dann zum zweiten Teil und erzähle euch ein bisschen über die Gemeinde vor Ort. Und dass ich nicht alles einfach muss sagen, was ich euch noch sagen möchte, habe ich euch einfach 2 Folien mitgebracht, die ihr einfach jetzt noch lesen könnt, für euch so ein bisschen zu vorstellen, was das heisst, Israel. Und zwar 2 Folien, eine Ausgangslage in Israel und dann eine Ausgangslage auf der palästinensischen Seite. Und dass es lesen ein bisschen einfacher geht, habe ich einen Song dabei und verklüpft nicht. Ich habe jetzt gedacht, anstatt dass ich noch so ein hebräisches Lied bringe, ich habe jetzt die ganze Zeit über Israel geredet, bringe ich einen arabischen Worship-Song.
Yesu al-Rabb huwi ghanani عن الخطي بعدني وغناني لأقضي العمر غني له غناني غناني يسوع لأجلي دم وسكاب
Also es gibt heute etwa 30'000 messianische Juden in etwa 300 Gemeinden. Mittlerweile vielleicht schon fast ein bisschen mehr. Und jetzt noch ein Blick auf die palästinensische Seite.
Ja,
Ihr könnt euch noch vorstellen, was das heisst. Wir unterstützen eine Gemeinde in Bethlehem, palästinensische Christen in Bethlehem, eine Gemeinde, 250 Leute, ähnlich gross wie die. Evangelikali, Evangelical Church. Also das, von dieser Sorte gibt es etwa 1000 in der ganzen Westbank. Das ist eine der grösseren Gemeinden dort. Nachher gibt es etwa 35'000 Christen. Das sind vor allem orthodoxe Christen und katholische Christen. Und der Rest, die 2,9 was auch immer, Millionen, sind Moslems. Also als Evangelikalen in der Westbank ist man eine Minderheit von den Christen. Und die Christen sind eine extreme Minderheit von der ganzen Bevölkerung. So fühlt man sich etwa. Wenn man als Kind von messianischen Eltern in ein Schulhaus geht, das 500 Kinder hat, dann hat es, wenn es gut kommt, noch ein anderes Kind, das vielleicht auch mal in eine messianische Gemeinde geht. Also es sind extreme Minderheiten, die wir noch davor haben. Und das ist natürlich recht schwierig. Also das Minderheitengefühl sein. Und darum ist es umso wichtiger, dass eigentlich die messianische und die arabische Christenheit vor Ort zusammen unterwegs ist. Ist aber nicht so einfach. Jetzt möchte ich euch ein Porträt zeigen, oder zwei Porträts von zwei Gemeindeleitern, die wir Gemeinden davon unterstützen. Und ihr seht in diesen Porträts, dass einfach, der Film geht etwa 20 Minuten, ich habe jetzt 10 Minuten rausgenommen einfach mit diesen Porträts. Wenn ihr den Rest noch schauen wollt, könnt ihr auf die Homepage schauen. Es sind einfach zwei Gemeindeleiter und ein bisschen ihre Geschichte. Und ihr seht schon, was in diesen zwei Leuten so aufeinander prallt. Der eine ist arabischer Gemeindeleiter in Galiläa. Seine Familie lebt seit 100 Jahren am gleichen Ort. Sie haben dort als Gemeinde Erweckung erlebt. Das zweite Porträt ist ein äthiopischer, messianischer Jude, der eingewandert ist nach Israel und sein ganzes Leben von Israel hat geträumt und gehofft, dass er dort herkommt. Und das sind die zwei Welten, die so zusammenbrauen, schon innerhalb der Gemeinde. Unsere Gemeindepartner sind. Es ist ein mega Vorrecht, mit ihnen unterwegs zu sein. Wir haben noch vier andere Partner, sind alle so verschieden. Wir unterstützen noch zwei Gemeinden in Jerusalem, auch eine arabische Gemeinde. Wo der Gemeindeleiter wohnt, mitten in der Altstadt, an der Via Dolorosa. Für die, die das kennen, haben eure Gemeinde dort. Eine messianische Gemeinde in Jerusalem, das ist der Pastor, ist aus Brasilien eingewandert. Das hat so ein einen südamerikanischen Touch dort. Nachher haben wir eine Gemeinde in Bethlehem, wie ich ja gesagt, und eine Gemeinde in Netanya, an der Küste. Und alle sehen ganz anders aus. Allgemein kann man sagen, messianische Gemeinden sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt, so wie hier, die ganze Gemeindepalette, die leben noch fast nach dem Gesetz. Man sieht die Leute in der Gemeinde fast immer so angelegt, wie sie jetzt da waren an diesem speziellen Fest, Bar Mitzwa, das war ein Konf, den ihr hier gesehen habt. Und andere Gemeinden, wo moderne amerikanische Musik läuft, kennen hat eine Kippe an und alles ist sehr säkular, oder auf die säkulare Bevölkerung ausgerichtet. Etwas, was sie gemeinsam haben, alle die Gemeinden, sind, dass sie extrem evangelistisch sind. Da können wir als Gemeinde sehr viel von ihnen lernen. Ich habe euch hier noch unsere Vision und Auftrag von unserem Werk. Vielleicht hat... Ups. Kommt es nicht mehr zurück? Okay. Wir tun also einfach als Organisation die Gemeinden unterstützen, weil wir das Gefühl haben, das ist das Beste, was man in Israel machen kann, wenn man das Land will, irgendwie segnen will. Besser als die genau richtige Politik vorzugeben oder pro-Israel, extrem pro-Israel sein oder extrem pro-Palästina und sich politisch zu aktivieren. Für uns als Christen geht es darum, unsere Brüder und Schwestern vor Ort zu unterstützen. Hier noch zwei, drei Fotos. Das ist ein Einsatz von einem unserer Gemeindeleiter, Evan Thomas, ganz der Herr mit der Glatze. Die sind mit arabischen und messianischen jungen Leuten nach Deutschland und haben einen Evangelisationseinsatz gemacht. Dort. Und ich könnte euch die Dynamik vorstellen. Gläubige Juden in Deutschland am Evangelisieren auf der Straße. zusammen mit arabischen jungen Leuten. Finde ich sehr cool, dass sie das machen. Das ist ein Kinderlager aus der Gemeinde in Kfar Yassif, dem Ort, wo ihr vorhin seid, beim Khaled. Kfar Yassif ist ein gemischtes Dorf, 50% Christen, 50% Moslems. Und sie haben ab und zu auch muslimische Kinder, die in ihre Sommerlager kommen. Und einfach viele Kinder aus der ganzen Ortschaft, die eigentlich nicht in ihre Gemeinde gehen. Das ist so eine Art, wie sie das Evangelium austragen. Und dann auch natürlich mit den Eltern reden. Das ist ein Foto aus der Gemeinde, aus der arabischen Gemeinde in Jerusalem. In Israel ist etwas ganz einfach. Man kann irgendwo hergehen mit dem Gar und dann kann man, steht man dort, wo eine Bibelgeschichte ist passiert. Und sie tun so eigentlich Leute an das Evangelium herführen. Sie haben einen grossen Dienst, wo sie Nahrungsmittel verteilen in Ost-Jerusalem. Es hat sehr viele arme Moslems dort. Und sie laden sie ein, an Bible-Trips mitzukommen und füllen dann einen Gar, fahren irgendwo her, erzählen dann dort über die Bibelgeschichte, die passiert ist und ja, hoffen, dass die Leute dann den Rang finden. Moslems kommen dann in der Regel nicht einfach so in eine christliche Gemeinde, aber Hauskreisarbeit, so kann man dann die Leute auch in die Gemeinde integrieren. Gut. Also ich habe euch jetzt hier ein bisschen vollbombardiert. Ich glaube, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben. Das ist bei Yachad. Heisst gemeinsam, zusammen. Ist also ein Verein, den es in Bern gibt seit gleich mal 15 Jahren. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, ich habe noch ein paar Bücher hinter am Büchertisch, Broschüren. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wir haben jetzt gar nichts über Politik geredet, ganz bewusst nicht. Das ist gestern im Seminar passiert. Dürfte man schon eine Frage stellen. Ich kann euch meine Meinung sagen. Eine Folie für die Gebetszeit. Man weiss manchmal fast nicht, für was beten. Das denke ich mit Gebetsanliegen, die ich jetzt empfehlen würde. Ich kann selber herausfinden, was es heisst, für den Frieden Jerusalems zu beten. Der höchste Frieden ist der vom Friedenfürst. Darum betet für Erweckung, dass die Region dort zum Glauben kommen kann. Schutz für Gemeinden, es ist wirklich ein schwieriges Umfeld, um Gemeinden zu bauen. Versöhnung innerhalb der Gemeinden. Ihr könnt euch vorstellen, man ist immer noch auch Araber und Israeli, auch in diesen Konfliktsituationen, wie es jetzt war. Die ganze Welt tut Parteien ergreifen auf eine Seite und sie sind Teil davon. Und sie haben auf der einen Seite die Challenge, dass sie nicht als Verräter gelten sollen von ihrer eigenen Gruppe. Auf der anderen Seite sagt die Bibel, Einheit zu suchen. Nächstenliebe, sogar der Feind zu lieben. Und es rüttelt immer auch Gemeinden durch, wenn so Konflikte sind. Betet für die, die Verantwortung haben. Das ist einer der schwierigsten Jobs, die es überhaupt gibt, politisch, denke ich, Regierungschef in Israel zu sein. Es hat eine neue Regierung, die braucht Gebet. Gebet und Segen. Und mehr wollte ich dazu nicht sagen. Und einfach, die Region braucht Gott Schutz und Gnade. Merci vielmals und noch einen schönen Sonntag.